Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir hier über das Thema Faszination Neue Welt. Es geht um eine Fotoausstellung, die hier im Ulmer Naturkundlichen Bildungszentrum vom 25.04. bis 30.09.2018 läuft oder ausgestellt ist. Und darüber spreche ich eine Stunde mit meinen Gästen und ich begrüße und freue mich, dass du da bist. Zum einen die Stefanie Badke, hallo Stefanie, herzlich willkommen hier bei der Plattform bei Radio Free FM und zum anderen den Christian Schmidt. Hallo Christian, herzlich willkommen auch hier bei uns in der Plattform. Mein Name ist im Übrigen Michael Trost. Ja, ich würde sagen, dann dürft ihr einfach mal euch kurz vorstellen, einfach kurz den Bezug auch zum Thema geben. Also was habt ihr mit dem Museum zu tun, beziehungsweise mit dem Naturkundigen Bildungszentrum und dann eben auch in Bezug auf die Ausstellung, wie war da euer Anteil oder ist dort eure Funktion? Und ja, einfach alles, was so die Hörer in Kürze mal über euch wissen müssten. Möchtest du anfangen?
Ja, also ich bin die Stefanie Badke und ich komme aus Ehingen, also fast eben aus Ulm und bin seit September 2017 die Museumspädagogin im Naturkundlichen Bildungszentrum. Ich plane die Ausstellung gerade hauptsächlich, weil ja dadurch, dass ich ein Jahr auch selber in Costa Rica gelebt habe, hat sich das einfach angeboten. Ich habe wie der Schmid auch in Ulm Biologie studiert und dann waren wir gemeinsam ein Jahr in Costa Rica an der Universität von Costa Rica und danach habe ich noch meinen Master in Naturschutz in Marburg gemacht und bin dann eben wieder 2017 zurückgekommen nach Ulm und lebe jetzt wieder hier.
Die Funktion pädagogische Betreuung, ist das dann so etwa die Nachfolgefunktion von Patrick Czellosch, den wir ja auch schon mal bei uns im Radio hatten, oder?
Ja, genau so ein bisschen. Also Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch noch ein großer Teil und dann eben die pädagogische Arbeit und jetzt so ein bisschen die Planung von der Sonderausstellung. Mhm. Aber natürlich habe ich ja ein anderes Fachgebiet als der Patrick.
Ja. Hallo, ich bin der Christian Schmid. Ich bin Biologe und Fotograf und wie Steffi schon richtig erzählt hat, waren wir ein Jahr zusammen in Costa Rica und da ist die Fotografie für mich ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ja, jetzt planen wir zusammen die Ausstellung.
Aber du bist Fotograf, du fotografierst also jetzt nicht nur Tiere, du würdest auch, wenn irgendwo der Auftrag ist, was anderes fotografieren.
Nein, also Fotografie ist für mich noch ein Hobby.
Ja.
Und ich bin eigentlich Biologe. Und ja, am meisten macht mir Spaß, eben Tiere zu fotografieren oder Natur, gerade auch viel beim Reisen. Und ja, beruflich ist dann die Biologie bei mir.
Also jedenfalls, das Fotografieren hat sich eben aufgrund der Gegebenheiten in Costa Rica und der Idee dann ergeben, aber ihr seid eigentlich von der Ausbildung her beide aus der Biologie und beide daher den Background, auch mit Tieren und Pflanzen, um da an der Stelle dann auch kompetent im Naturkundlichen in der Museum heißt es gar nicht, im Bildungszentrum heißt es eigentlich da zu wirken. Wenn wir jetzt beim Bildungszentrum schon sind, wie lange gibt es überhaupt die naturkundliche Sammlung schon? Was wisst ihr so ein bisschen über die Historie, über die Vergangenheit?
Ja, also das naturkundliche Bildungszentrum, das war noch nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern erst seit 1960. Und davor war eben die Sammlung noch in den Räumen vom Kepler-Gymnasium unter der damaligen Leitung vom Herrn Igel. Und erst 1979 war es dann eben in einem Abschnitt von der Friedrich-List-Schule und wurde dann als naturkundliche Sammlung bezeichnet. Der Dr. Jankow kam dann 1986 oder wurde ja neuer Leiter. Und zu unserem Naturkundlichen Bildungszentrum wurde es dann 1998 umgenannt und war dann eben wurde der Abteilung Bildung und Sport zugeordnet. Und genau, also wir sammeln eben so gut wie möglich und bewahren so gut wie möglich diese Schätze, die sich dann eben manchmal noch im Keller verbergen.
Weißt du ungefähr, wie viele Exponate ihr da mittlerweile dann in der Ausstellung habt? Also ich nehme an, ihr habt bestimmt ja auch eine Datenbank oder
irgendein Verzeichnis. Ja, also insgesamt haben wir ungefähr, also das ist eher so eine grobe Schätzung, es sind wahrscheinlich mehr, wir haben ungefähr 140.000 Gegenstände, also sei es von Fossilien oder genau Präparaten. Ja.
Sind die dann alle in der Ausstellung zugänglich oder sind dann auch welche im Keller irgendwo eingelagert? Nee,
also der Großteil ist im Keller eingelagert, ja, weil dafür ist zu wenig Platz, um das alles auszustellen.
Aber die werden dann so gegebenenfalls mal vielleicht zu Sonderausstellungen oder zu anderen Anlässen dann auch mal irgendwo, wenn es sich anbietet, dann rausgeholt und dann für eine gewisse Zeit auch wieder sichtbar.
Ja, genau, weil genau das ist noch ein anderer Punkt, der eben auch wichtig für unsere Arbeit ist. Es geht ja nicht nur um das Sammeln und Bewahren von den Gegenständen, sondern auch um das Ausstellen und das dann eben auch der Öffentlichkeit zu zeigen und das eben zu vermitteln, was es denn für Besonderheiten gerade auch hier in der Region gab und genau.
Ja. Wie groß ist denn eigentlich die Grundfläche des Museums? Also wenn ich mir das so richtig überlege, das sind ja so ungefähr, glaube ich, 3-4 größere Räume, oder? Wisst ihr das?
Also es sind ja alles ehemalige Klassenzimmer, also die Räume an sich sind jetzt nicht so sonderlich groß.
Aber es sind auf jeden Fall mehr größere, du sagst Klassenzimmerräume, 3 oder 4 sind es, glaube ich, oder?
Ja, also es sind mit dem Sonderausstellungsraum sind es ungefähr 5 ehemalige Klassenzimmer, die so ungefähr die Größe 60 Quadratmeter haben.
Ah, ja. Das heißt, sind die dann nach Thema irgendwie dann sortiert, dass man im einen Raum, was weiß ich, die großen Tiere, im anderen die kleinen Tiere oder im einen Bereich eher die, was weiß ich, irgendeine bestimmte Phase oder Zeitung paläontologisch irgendwo getrennt irgendwo vom anderen irgendwo hat. Ist da irgendwie dann auch eine vorthematische Sortierung oder eine
Trennung? Ja, also jeder Raum hat so ein bisschen sein eigenes Thema.
Ja.
Wenn man reinkommt, dann geht es zur linken Seite hin, quasi zu Mensch, früher und heute. Da geht es so ein bisschen darum, zum einen haben wir da die Tiere wie zum Beispiel unseren Bär oder den Wolf, einfach Tiere, die es früher mal in Deutschland gab und jetzt zum Teil auch wieder gibt, wie eben den Wolf. Dann, wenn man weitergeht, kommt man noch in den Raum unsere Lebensräume. Da ist einfach so ein bisschen die typischen Lebensräume, die man hier in der Region auch finden kann, werden charakteristisch dargestellt und dann auch mit den verschiedenen Tierarten, die eben dort vorkommen. Und genau, und dann kann man, wenn man beim Biber vorbeiläuft, kommt man dann zum einen zum Raum Bau und Funktion heißt das Thema. Da geht es dann eher so ein bisschen um die klassische Biologie, die verschiedenen Unterschiede in der Anatomie von den Tieren werden gezeigt anhand von ihren Skeletten. Und dann haben wir auch noch in dem anderen Bereich ein großes Feld, sind die Insekten als Thema. Ja, und da so ein bisschen einfach zum einen die Vielfalt und zum anderen aber auch so ein bisschen was Informatives dazu.
Genau. Wenn man jetzt die Tiere dann, also du bist ja dann pädagogisch, dann irgendwie auch betreuen, wenn man die ganzen Tiere und die Insekten und alles, was ausgestellt ist, so sieht, kriegt man das dann, muss man das dann alles sich erstmal aneignen, dann auch irgendwelche, was weiß ich, Dokumentationen erstmal zum Lesen, also oder wie weiß man überhaupt dann, was das alles ist, also 140.000 Exponate, die da sind, und nachher, wenn man dann vielleicht befragt, oder ich nehme an, du als Betreuende, als Pädagogin musst ja dann auch über alles ein bisschen wissen, also muss es ja irgendwo aus den Dokumentationen wahrscheinlich auch viel Infos geben, die muss man sich dann alles anlesen, aneignen. Oder?
Ja, also gerade wenn man dann in den Raum weitergeht und zur Erdgeschichte kommt, da muss ich mir natürlich nochmal mehr aneignen, weil das ja gar nicht Schwerpunkt war von unserem Studium. Also da sind dann für mich auch viele neue Sachen und genau. Und So, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo man selber natürlich seine Schwerpunkte hat. Mhm. Gerade die Sachen mit Mensch früher und heute, wo wir einen Wolf und einen Luchs und einen Bär oder so ausgestellt haben, da geht's, da musste ich mir nicht mehr so viel aneignen. Oder bei den Lebensräumen und ja, bei Bau und Funktion hat es nicht geschadet, nochmals Grundwissen aufzufrischen, weil, ja, genau. Nee, aber eigentlich so auch durch ein paar Praktika deckt man dann doch einfach viele Bereiche ab, ja. Und das, ja, es geht gut. Ja.
Welches Wissen, welche Kompetenz muss man denn alles mitbringen? Also wir haben das Stichwort Paläontologie angesprochen, haben darüber ja auch in der Wissensstrahlung schon mehrfach berichtet. Also was muss man dann als Pädagoge oder als Betreuender im Museum alles also können? Man muss paläontologisches Wissen haben, man muss das Wissen über die Biologie, die Tiere haben.
Ja, also da ist es ganz gut, die meisten Führungen, die gerade die Kindergärten oder Grundschulen haben, sind dann doch eher in dem Bereich Lebensräume und einheimische Tiere. Mhm. Genau, also da.
Es kommen zu euch relativ wahrscheinlich viele Schulklassen dann auch, oder?
Ja, genau.
Also die
und viele Kindergärten und gerade so Nachmittagsbetreuung von
Also sind die überwiegende Anzahl von Gästen dann wahrscheinlich Erwachsene mit Kindern oder Familien, oder ich kann mir vorstellen, dass eben überwiegend auch Kinder eben oder Schüler dann eben vorbeischauen, um sich da einfach zu informieren, was so Pflanzen, Tiere und Pflanzen, natürlich überwiegend die Tiere, dann eben so betrifft. Und dass das Interesse wahrscheinlich auch bei den Kindern besonders hoch ist, denke ich mal, oder?
Ja.
Wie groß ist eigentlich dann euer Team? Also ihr habt angesprochen den Dr. Jankow, das ist euer Leiter im naturkundlichen Bildungszentrum. Wie viele Mitarbeiter sind dann noch bei euch? Wie viele sind da festangestellt? Wie viele sind dann quasi im Umfeld noch irgendwie mit befasst und tätig und machen mit Fotos oder dokumentieren oder führen oder ich weiß nicht, wie es aussieht. Also, oder sitzen in der Kasse?
Also fest angestellt sind nur der Herr Jankow und die Frau Herbst, unsere Verwaltungskraft. Mhm. Und dann haben wir noch eine Volontärin, die Frau Thom. Dann die Frau Bautic, die macht gerade sie arbeitet gerade in unserer Sammlung und bringt die wieder auf Vordermann, weil damals bei der Baustelle ist eben ein Fenster eingebrochen und Bauschutt kam rein und sie behebt quasi wieder die
Mengen.
Die Schäden und Mengen, genau.
Ja. Aber ihr seid eigentlich ein relativ überschaubar kleines Team. Dann ist jetzt nicht so, dass da 10, 20 Leute umher springen, sondern ihr seid ein ganz kleines Team.
Ja.
Und sowieso, wie ist das? Ihr werdet dann von der Stadt getragen, gefördert oder bezahlt oder finanziert auch? Oder müsst ihr euch dann nur von Eintrittspreisen irgendwo
überreden? Nee, es ist von der Stadt.
Ja.
Ja. Also von den Eintrittspreisen wäre das auch gar nicht möglich, weil gerade alle Ulmer Schulen und Kindergärten haben freien Eintritt. Und so, unsere Eintrittspreise sind jetzt auch nicht so teuer. Also Erwachsene kostet 2,40 Euro und eine Familienkarte zum Beispiel 4,50 Euro. Also das kann man.
Ja. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt großen Gewinn zu machen, sondern es geht überwiegend, es hat einen Bildungsauftrag.
Genau.
Darum heißt es ja auch Bildungszentrum. Das heißt, man will hier eben Wissen über Natur und über Tiere und Länder vielleicht auch und über paläontologische Gegebenheiten vermitteln. Also es geht nicht darum, jetzt da groß den Verdienst oder den Gewinn zu optimieren. Das steht nicht so im Vordergrund. Und also das Museum auf jeden Fall ist ja hier, müssen wir vielleicht mal sagen, in der Innenstadt, in der Friedrich-List-Schule angesiedelt, damit eigentlich auch für jedermann immer gut erreichbar. Und wenn wir es irgendwo schon gerade haben, sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz die Webadresse sagen, falls diejenigen, die uns zuhören, nehmen mal ein bisschen schauen wollen. Hast du die gerade noch so parat, die Webadresse?
Ja, das ist www.naturkunde-museum.ulm.de.
Da kann man auf jeden Fall dann auch ein bisschen über die Ausstellung, über die Dauerausstellung, über die Botanik, über die aktuellen Sonderausstellungen, über den Inhalt der Sammlung ein bisschen nachlesen. Also da ist einiges auf jeden Fall dann auch dann beschrieben. Ja, das Museum auf jeden Fall hat dann jeden Tag auf? Nee, hat nicht jeden Tag
montags auf. Ist es auch geschlossen, die anderen Museen, und im August sind wir komplett geschlossen.
Das heißt, das ist sozusagen dann Sommerpause, wo dann alle Mitarbeiter auch im Urlaub sind. Ihr habt dann auch immer wieder Sonderausstellungen oder besondere Themen, die ihr euch dann greift, und dann für bestimmte Monate wird dann eben ein Thema zur Sonderausstellung.
Ja, genau. Also wir hatten davor noch die Sonderausstellung Alpenblicke und die hatten wir bis Anfang März und dann so jetzt als Zwischenausstellung hatten wir unsere traditionelle Osterausstellung und jetzt kommt eben die neue Sonderausstellung Faszination Neue Welt.
Ich würde sagen, über die sprechen wir gleich ein bisschen, da machen wir jetzt erst aber einen kurzen Musikbreak.
Wir hören jetzt Sonambolo Juana.
Zurück bei der Radio Free FM Plattform. Wir sprechen heute über das Thema Naturkundliches Bildungszentrum bzw. über die Sonderausstellung Faszination Neue Welt. Meine Studiogäste sind Stefanie Bartke und Christian Schmidt, die ein Jahr dann vor Ort in Costa Rica gelebt haben und dort viele schöne Bilder mit Tieren gemacht haben. Ja, ich würde sagen, kommen wir ein bisschen auf eure aktuelle Sonderausstellung. Wir haben es, glaube ich, eingangs gesagt, nichtsdestotrotz sagt ihr nochmal, wann die eröffnet und wie lange sie dann auch besuchbar ist.
Also unsere Ausstellung zur Eröffnung ist am 25. April um 19 Uhr und die Ausstellung kann man dann bis zum 30. September eben bei uns sehen.
Das Thema habt ihr wahrscheinlich dann initiiert, beziehungsweise ich nehme an, wäre es jetzt so nicht zufällig dann im September in die, ins Naturkundliche Bildungszentrum gewechselt, hätte man wahrscheinlich jetzt die Ausstellung auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich hat sich das Thema so ergeben, oder?
Nicht ganz. Also ich war gar nicht der Auslöser. Der Auslöser war unsere andere Fotografin, die Frau Gregor, weil ihr Vater mit dem Herrn Dr. Jankow eben befreundet ist. Und sie hat selber eine Costa Rica-Ausstellung eben in, schon im Botanischen Garten von Augsburg gehabt. Und sie hat eben Dr. Jankow eine E-Mail geschrieben, ob er nicht auch Interesse hätte an dieser Ausstellung. Und dann war es eben, sage ich mal, ihr Glück, dass ich da war und dass wir dann auch gesagt haben, ja,
das heißt, das bietet zwei, sich jetzt an. Zwei glückliche Umstände sozusagen zusammengetroffen und dann habt ihr entschieden, jawohl, es gibt so eine Ausstellung. Und ja, Christian, ab wann warst du dann im Boot? Das heißt, dann hat die Stefanie wahrscheinlich gefragt, inwiefern machst du da mit oder bist du dich da
auch in
Form dann beteiligst?
Steffi hat dann gemeint, ja, aber dann muss der Chris auch mit dazu. Und das war natürlich super, bin ich auch sehr dankbar dafür.
Ja.
Und die Ausstellung war in ähnlicher Form schon mal im Botanischen Garten zum 25-jährigen Jubiläum. Zum 30-jährigen Jubiläum zwischen der Kooperation zwischen der Uni Ulm und der Universidad de Costa Rica. Und jetzt wandert sie eben ins, in ein bisschen abgewandelter Form ins Naturkundliche Bildungszentrum.
Kommt man vielleicht gerade ein bisschen auf die Zusammenhänge mit der Uni Ulm und Costa Rica. Also ihr habt ja schon, wir haben schon gesagt, dort ein Jahr verbracht. Das hat aber, wie ich euch richtig verstanden habe, dann eine gewisse Bewandtnis, dass ihr eben in der Uni Ulm studiert habt und dass es da einfach zwischen Ulm und Costa Rica studienmäßig einfach einen, wenn ich nicht sagen, Austausch, aber zumindest irgendwie Beziehung gibt. Wollt ihr da mal ein bisschen erzählen? Also ist das üblich, dass jetzt alle Biologiestudenten nach Costa Rica gehen oder war das nur ihr zwei oder wie ist da also so der Zusammenhang? Erzählt mal da ein bisschen.
Naja, so jedes Jahr dürfen 3 bis 5 Studenten, Ulmer Studenten, nach Costa Rica. Und das ganze Programm gibt es, wie gesagt, schon seit 30 Jahren. Wird vom DAAD.
Wer ist das? DAAD?
DAAD.
Was ist das?
Der Deutsche Akademische Austauschdienst.
Ah, okay.
Wird das gesponsert, finanziert und im Gegenzug dürfen seit, das hat so am Anfang nicht so begonnen, aber hat sich dann so entwickelt, dass dann auch Costa Ricaner, Ticus genannt, dass sie dann auch nach Ulm dürfen. Und dann hat sich so dieser bilaterale Austausch mit der Zeit entwickelt und wird sehr, sehr gut angenommen von den Studenten.
Ja.
Und ja.
Es ist jetzt irgendwie, ja?
Ist so das Ding, für was ich sagen würde, was Ulm das Biostudium in Ulm ausmacht.
Ah ja.
Also die Sahne. Das heißt,
nur ein paar dürfen. Das heißt, da muss man das Glück haben und oder entsprechend irgendwo, was weiß ich, positiv aufgefallen sein, dass man dann darf. Oder wie ist dann die Auswahl?
Also
oder
das, bei uns war es so, dass 10 sich beworben haben und 5 wurden genommen und wir hatten dann eben ein Vorstellungsgespräch und oder ein Bewerbungsgespräch.
Dreisprachig.
Dreisprachig, genau. Und ja, es wurde auch so ein bisschen das Wissen abgefragt übers Land und auch ja.
Ja, die Motivation, warum genau, will man nach Costa Rica? Mhm. Eine Frage war zum Beispiel, warum zur Hölle möchtest du jetzt nach Costa Rica? Da gibt es Moskitos, es ist heiß, die Leute sprechen eine andere Sprache und was bewegt dich dazu? Und ja, so ein bisschen darüber erzählen eben.
Ja, ja, ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ihr euch beworben habt, hattet ihr wahrscheinlich auch nicht so viel über Costa Rica gewusst und habt euch dann erstmal schlau gemacht, oder?
Genau.
Ja. Also bei mir war es so, dass ich Ende von meinem zweiten Semester war ich bei einer Infoveranstaltung da und dann wusste ich eigentlich, okay, ich möchte da hin. Und dann habe ich schon viel so ein bisschen in die Richtung gemacht und auch ja, dann doch Spanisch auch belegt und auch den Fledermauskurs zum Beispiel dann doch gemacht. also es gibt den Fledermauskurs eben und den habe ich dann auch belegt, okay, um dann doch auch mal aufzufallen, so hallo, hier bin ich, dass ja, man einfach schon sieht, dass Interesse da ist.
Man muss dazu sagen, dass der Marco Czapka das alles koordiniert und sein Steckenpferd Fledermäuse sind.
Ah, okay.
Und wenn man dann in dem Kurs war, dann kennt er ihn natürlich. Und, ja.
Das war jetzt einfach meine Frage. Ist Costa Rica besonders bekannt und berühmt für Fledermäuse? Das heißt, man muss keine Kernkompetenz Fledermaus vorweisen? Oder wie ist da?
Also es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar über 113 verschiedene Arten von Fledermäusen in Costa Rica.
Ah ja.
Im also Vergleich zu Deutschland ist das die dreifache, vierfache Menge.
Ja.
Das heißt, an verschiedenen Arten. Sind da wohl oder ist es für die eine Lebensumgebung und deshalb ist Costa Rica gleich ja, Gebiet für Fledermäuse und für verschiedene Arten.
Es gibt kein Winter.
Aha.
Und deshalb gibt es Nahrung in Form von Nektar und Insekten das ganze Jahr über und außerdem viele Mikrohabitate, also verschiedene Habitate, Lebensräume und dadurch konnten sich eben so viele verschiedene Fledermausarten dort entwickeln.
Ah ja, das heißt auf jeden Fall für Forscher ist also Forscher, die jetzt ganz gezielt nach Fledermäusen gehen, ist das eine gute Adresse.
Ja, das ist Mittelamerika und auch Costa Rica sich ist sehr interessant.
Ja. Ist sonst irgendwie ist das jetzt Zufall, dass dann die Partnerschaft der Uni Ulm mit Costa Rica gerade in Costa Rica geworden ist oder gab es andere, was weiß ich, Gründe, dass man sagt, das hat besonders noch, also neben den Fledermäusen, andere Tiere hatten besonders tolle Fauna oder irgendwie, ist das irgendwie ein Gebiet, was eben genau für die Forschung besonders geeignet ist oder haben sich halt zufällig da einfach zwei Universitäten gefunden, wo sich dann einfach der Rektor mit dem anderen Rektor gut verstanden hat? Oder gibt es irgendwelche Gründe, eben genau dann Costa Rica zu wählen und nicht, was weiß ich, Peru oder wir hatten eigentlich Peru, du musst mich gerade auf Peru. Irgendwie ein anderes Land, ein südamerikanisches, was weiß ich, oder, ja.
Da gab es bestimmt, also wie die Anfänge waren, das war leider vor meiner Zeit, kann ich nicht ganz genau sagen, aber das waren bestimmt irgendwelche persönlichen Kontakte, die dann sich eben weiterentwickelt haben. Und Costa Rica ist eben für Biologen, ist Costa Rica ein Traum. Also es gibt nicht nur viele Fledermäuse, die komplette Artenvielfalt ist enorm in diesem Land.
Ja, also es gibt durchaus fachliche, überzeugende Gründe, dass man eben für einen Biologen oder eben den Austausch mit Costa Rica dann macht, weil einfach das Land da sehr, sehr viel zu bieten hat.
Genau.
Und ihr wart auf jeden Fall dann in der Folge von verschiedenen Austauschen, also ihr wart nicht die Ersten, sondern es ist wirklich etwas, was jährlich gibt und wie gesagt, man bewirbt sich und man wird dann ausgewählt und hat dann irgendwann das Glück, dahin zu gehen. Mhm. Das heißt, man geht dort dann auch ganz normal auf eine Universität weiter, macht ganz normal quasi sein Studium und dann werden das sind ja dann zwei Semester ganz normal angerechnet, als wäre man hier in Deutschland. Das heißt, es ist nicht, dass ihr dann eine Auszeit gemacht habt, nein, ihr habt ganz komplett die Zeit als Studenten dort verbracht, anrechenbare Studienzeit und konntet dann, als ihr zurückkamt, hier wieder an der gleichen Stelle quasi wieder einfach dann fortfahren. Also,
genau. Mhm. Also es gibt verschiedene Kurse, die angeboten werden.
Ja.
Und das Tolle an der ganzen Sache ist, dass wir keinen Stundenplan haben, sondern wir konnten uns die Kurse aussuchen, die wir besuchen wollten. Und da haben wir natürlich das genommen, was uns am meisten interessiert.
Ja, ja.
Und als wir wieder nach Deutschland, nach Ulm gekommen sind, wurde es auch ohne Probleme dann angerechnet.
Mhm. Okay. Und wie viele Studenten sind dort an der Uni dann tätig, gerade im Bereich vielleicht Biologie, wo ihr wart? Sind es dann auch so Verhältnisse wie in Ulm? Ist da auch, ich weiß nicht, wie viele in Ulm sind, aber doch hunderte irgendwie wahrscheinlich? Oder oh, ist das eher beschaulicher? Also ist es beschaulicher und kleiner oder so vom Eindruck?
Ja. Schon beschaulich. Ja. Man kennt sich dann
und mit der Zeit. Also man sitzt auch in den Kursen eben nicht in großen Hörsälen, sondern in kleinen in Klassenzimmern.
So gruppennah, 20 Leute vielleicht.
Ja. Das wäre so ein bisschen, ich hätte gesagt, die Berufsakademie oder duale Hochschule.
Ja.
Ja, habe ich selber mir nicht gemacht. Das erinnert mich da ein bisschen. Ja, aber im Prinzip sonst, es ist auch eine Universität, aber sonst ein bisschen einfach kleiner, ein bisschen anders, als man sie vielleicht von der Uni in Ulm kennt.
Und vor allem das Verhältnis zu den Professoren ist da ganz anders.
Aha. Weil man eben so eine kleine Anzahl an Studenten
familiärer wahrscheinlich.
Genau.
Ein klein bisschen, ja. Aber es ist dann nicht nur, dass man wahrscheinlich dann theoretisch an der Uni Vorlesungen macht, sondern ich nehme an, dass man auch gemeinsam irgendwo dann, Exploration oder irgendwo einfach dann mal rausgeht und irgendwo nach Tieren und gegebenenfalls auch nach irgendwas wächst, also nach Landschaft irgendwo dann schaut. Und
also in jedem Kurs gibt es so ungefähr 2 bis 3 Exkursionen, die man dann am Wochenende eben macht. Und bei unserer einen Exkursion an den Strand, um die Meeresschildkröten zu sehen, das ist dann natürlich schon nochmal was anderes, wenn man nicht nur den theoretischen Teil hat, sondern dann eben auch den praktischen Teil und dann auch wirklich live quasi mit dabei ist, wie so eine riesen Lederschildkröte, die so über 2 Meter groß ungefähr ist, dann an den Strand kommt und da ihre Eier ablegt und man eben da dabei sein kann und das sehen kann. Also das kann man nicht. Ja, also ich weiß nicht, da kommt so ein Unikurs nie daran hin, wenn sowas Praktisches nicht dabei ist. Das war Also solche unglaublichen Erlebnisse, die gingen dann nur, weil man eben auch die tollen Exkursionen hatte.
Ja, ihr habt dann da wahrscheinlich auch Spezialisten, die sich da halt mit allem sehr, sehr gut auskennen, die da genau wissen, was wo vor Ort zu besichtigen ist. Das heißt, ihr wart, wenn ihr jetzt unterwegs wart, dann hattet ihr immer auch irgendwie jemand, der euch da geleitet hat oder im Prinzip gesagt hat, hier und dort. Oder seid ihr dann auch für euch selber dann unterwegs gewesen, habt selber da quasi Land und Leute und Tiere dann angeschaut oder quasi euch da auf den Weg gemacht, um was weiß ich, die Tiere oder die Besonderheiten dann irgendwo zu entdecken.
Ja, also wir sind auf jeden Fall auch selber unterwegs gewesen, gerade über Weihnachten und bis, glaube ich, Anfang März hatten wir ungefähr 3 Monate Semesterferien. Da hat man auf jeden Fall genügend Zeit, viel zu entdecken.
Ja.
Was willst du sagen?
Ja, dass diese Semesterferien ja eigentlich dafür gedacht sind, eine Forschungsarbeit zu machen.
Ach so, ja.
Offiziell, aber wenn man dann
das
schon...
Das haben wir natürlich auch gemacht.
Wenn man dann die Möglichkeit hat, in so einem Land zu sein, dann nimmt man natürlich jede Möglichkeit wahr, an bestimmte Gebiete zu reisen, in Regenwald, am Strand, auf irgendwelche Berge.
Haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, genau wann ihr los seid und wann ihr zurückgekommen seid? Also nochmal ein Zeitraum, das war 1 Jahr. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht so genau gesagt, wann ihr gestartet seid und wann ihr zurückgekommen seid.
Es war um den 20. Juli 2013 bis, also offiziell ging es dann eben 1 Jahr bis Ende Juli 2014, genau.
Ja.
Aber wir sind dann noch ein bisschen länger da geblieben, um noch weiter zu reisen natürlich.
Ja. Okay, das heißt, ihr seid inzwischen die absoluten Costa Rica-Spezialisten und Fans wahrscheinlich auch?
Fans auf jeden Fall, Spezialisten. Wir waren an vielen Orten, aber es fehlen auch noch viele.
Oh ja.
Obwohl es so ein kleines Land ist, ist es eigentlich überraschend, aber es fehlt eigentlich noch einiges so auf der To-Do-Liste Costa Rica.
Wie groß ist denn das Land überhaupt so von der Fläche?
Ungefähr so groß wie die Schweiz.
Ja. Ungefähr so groß wie die Schweiz, also dann,
und gerade so 4,8 Millionen Einwohner ungefähr.
Ja. Okay. Ja, wie geht man dann so ein Thema an? Also ihr habt wie viel früher dann gewusst, dass ihr als ausgewählt wurde? 3, 4, 5 Monate oder ein Jahr vor? Oder wie lange? Wie zwischen Bewerbung oder Zusage und dann dem tatsächlichen Reisetermin, wie viel Zeit ist da vergangen?
Also die Zusage kam an Weihnachten, beziehungsweise ich habe noch nachgeschaut, am 23. so kurz vor 12 oder so, habe ich dann gesehen, dass es eben die Zusage.
Also die Weihnachtsüberraschung.
Genau.
Das war das beste Weihnachtsgeschenk.
Ja, ja. Das war wirklich. Und ja, und dann ging es im Juli los.
Ja, ja. Und ihr wusstet beide, dass ihr dann auf jeden Fall miteinander reist. Das heißt, ihr wusstet voneinander, dass ihr beide ausgewählt seid, und dass ihr dann reisen durft. Das war euch dann, wusstet ihr dann schon.
Genau.
Ja.
Ja. Dann hat man sich so ein bisschen kennengelernt natürlich mit den Leuten. Und die ganzen Visumsachen musste man dann auch im Vorhinein noch klären, was nicht immer ganz einfach war, sich aber dann doch gelohnt hat.
Habt ihr dann sicherlich, was das angeht, organisatorischen Themen auch Unterstützung von der Uni bekommen? Oder weil das ja dann nicht der erste Austausch oder der erste Vorort-Einsatz war?
Ja, und vor allem von denen, die das Jahr davor dann in Costa Rica waren, die haben uns dann in Costa Rica vor Ort auch geholfen bei den Behördengängen und auch so ein paar Tipps geben, wie wir das in Deutschland machen.
Und ja, dann seid ihr irgendwann, dann habt ihr gesagt, wann gestartet? Im
Juli 2013.
Juli 2013 seid ihr dann gestartet, ins Flugzeug gestiegen und darunter gereist. Und habt dann euch erstmal wahrscheinlich ein bisschen akklimatisieren müssen, ein bisschen orientieren müssen oder ja. Also muss man sich erst, also Umstellungen aufs Land und Leute, war die dann schon sehr groß oder wie ist das, wenn man in so ein Land dahin kommt und dann weiß man, ist jetzt ein Jahr hier vor Ort, ist, war jetzt alles total irgendwo fremd und anders oder wie ist euch da so ergangen?
Das ging eigentlich, also ja. Ich war davor auch schon relativ viel reisen, deswegen war die Umstellung, was das angeht, jetzt nicht so groß. Das Problem war eher die Sprache. Also ich habe daheim mir so ein Selbstlernerbuch geholt mit CDs und allem drum und dran, habe das dann durchgearbeitet und dachte, ich bin gut vorbereitet, komme dann in Costa Rica an, die Kurse sind natürlich auf Spanisch und verstehe erstmal kein Wort, weil das natürlich kein Schulenglisch ist, was die dort reden und auch anders wie das spanische Englisch. Spanisch.
Okay. Also man kommt mit Englisch durch, oder? Das heißt, oder muss man zwingend auch wirklich gut Spanisch oder zumindest Basic Spanisch beherrschen?
Beides. Spanisch ist sehr wichtig.
Ja.
Also Englisch muss man können oder sollte man können und Spanisch auf jeden Fall auch, oder?
Ja, weil also die Kurse sind eben auf Spanisch und die Prüfungen sind auch auf Spanisch. Deswegen,
dann ist natürlich schon sehr herausfordernd. Das heißt, an Spanisch geht kein Weg vorbei.
Nee. Genau.
Das heißt, ihr habt dann erstmal eine, wie du auch schon sagtest, eine intensive Trainingsphase dann noch zu Hause hier beziehungsweise vom Abflug in Deutschland dann bekommen oder gemacht.
Ja. Bloß ich fand, es war so ein bisschen, also so das Verstehen war kein Problem oder nicht so das große Problem, aber sich dann doch selber, also selber zu reden in der Sprache, das war am Anfang schon ein bisschen schwieriger. Einfach so, weiß nicht, dass man auch wirklich das dann auch so sagt, wie man es meint, weil das, ja, so gerade auch die sozialen Gespräche, das übt man jetzt auch in den Kursen nicht so gut. Das, ja.
Also das stelle ich mir schon auch schwierig vor, ich meine, in dem Land zu sein und sich mit den Leuten zu unterhalten, das ist das eine, aber dann ein Studium oder gar noch Prüfungen zu schreiben in der fremden Sprache ist natürlich nochmal eine Komplexitätsstufe höher, weil schlicht und einfach da kommt es ja dann nicht drauf an, naja, ich schreibe mal irgendwie einen bestimmten Sachverhalt, sondern ich muss es auf den Punkt genau so sachlich irgendwo einen Fakt irgendwo präsentieren und alles andere ist dann sonst nicht passend oder nicht richtig. Also schon relativ anspruchsvoll.
Ja. Ja.
Die erste Woche haben, oder die ersten Wochen haben auf jeden Fall die Köpfe geraucht und wenn man dann daheim war, wollte man eigentlich nur noch ins Bett, um das alles zu verarbeiten. Aber es ging dann recht schnell, ich würde sagen, so nach einem Monat oder so waren wir dann drin.
Ja.
Und dann ging es schon gut. Und die Professoren waren auch wirklich alle durch die Bank hilfsbereit und freundlich. Und wenn man dann doch mal irgendwie Probleme hatte, haben sie es auch versucht, auf Englisch irgendwie zu umschreiben. Oder ja, wir hatten auch einen Professor, der hat die Prüfung auch versucht, auf Englisch zu übersetzen für uns, dass wir die Fragen verstehen. Also da war wirklich.
Also ihr habt auf jeden Fall da sehr viel Entgegenkommen und verspürt und Hilfsbereitschaft seitens der Universität und dass man euch da ein bisschen entgegenkommt oder unterstützt, dass ihr da nicht ganz so die schlimmen Probleme oder die großen Probleme mit dem Verständnis habt. Ja, da machen wir jetzt erst aber einen kurzen Musikbreak.
Und jetzt hören wir Sonambulo Bolero Caravalli.
Zurück bei der Radio Free FM Plattform. Wir sprechen heute über das Thema ja, naturkundliches Bildungszentrum bzw. über die Sonderausstellung Faszination Neue Welt. Meine Studiogäste sind Stefanie Bartke und Christian Schmidt. Die Idee, dass ihr dann Fotos macht, ist dann vor Ort, hat sich das dann so ergeben? Wahrscheinlich beim Herumfahren, beim Schauen? Oder wie seid ihr dann auf den Gedanken gekommen, dass ihr auch eben, so eine, ja, was dann eben heute dann auch Bestandteil der Ausstellung, der Sonderausstellung im Naturkundemuseum sein wird, dass ihr dann eben Bilder macht? Das, wie kam es denn dazu?
Also davor habe ich immer schon ein bisschen rumgeknipst, würde ich sagen. Und in Costa Rica, gerade durch die große Artenvielfalt und die schöne Natur, die an jeder Ecke auf einen wartet, hat sich dann eben das Hobby dann doch intensiviert und ein bisschen professioneller geworden. Mhm. Und das war dann so mein Ding. Ich bin jedes Wochenende dann irgendwo hingefahren und habe fotografiert.
Ja.
Und wenn ich eine Schlange oder so irgendwo gesehen habe, dann kann es schon mal passieren, dass ich da dann 5 Stunden hock und die normalen Touris an mir vorbeigehen und gucken, was macht er da. Und ich kann mich da sehr gut beschäftigen mit sowas.
Das heißt, du hast dann in der Zeit viele, wahrscheinlich hunderte, tausende Fotos gemacht. Oder ihr beide, hast du dann auch fotografiert? Oder hast du nur den Christian dann fotografieren lassen und hast dann einfach mitgeschaut? Oder?
Nee, ich habe schon auch fotografiert. Aber man kann es nicht vergleichen. Ich saß bestimmt keine 3 Stunden vor irgendeinem Tier dran. Also schon auch, dass ich mal, je nachdem, was man fotografieren wollte, in einem Ort gibt es zum Beispiel oder viele von den kleinen Erdbeerfröschchen, da saß ich auch schon mal länger dran und habe versucht, dann ein gutes Bild hinzubekommen und so. Aber ja, also ich freue mich über meine Bilder, weil es einfach schöne Erinnerungen sind und sind bestimmt auch nicht ganz schlecht, aber vergleichbar mit denen von Christus auf keinen Fall.
Also in der Ausstellung findet man jetzt überwiegend Christian oder eigentlich nur, oder mit, es war, glaube ich, mein zweiter Fotograf, der dann auch noch in der Ausstellung
ist. Genau, die Frau Gregor.
Ja, genau. Die dann auch hier mit der Zeit, also von dir sind jetzt keine drin, das sind dann Christians Bilder. Oder gibt es von dir auch das ein oder andere Bildchen, das irgendwo dabei ist?
Nee, also es sind auf Infotafeln sind noch Bilder von 2 Freunden von uns zu sehen, aber ich glaube, das war's.
Ja.
Also von mir sind keine Bilder. Ja. Nee, ich habe nur eben, kann dann meine Bilder verwenden für dann meine pädagogische Arbeit. Also dafür nehme ich sie dann schon her, weil gerade irgendwie so entweder ein Kolibri oder mal doch noch ein Faultier, das ist, also dafür nehme ich sie her.
Ja, und du hast dann auf jeden Fall Foto-Equipment in der Annahme, dass du da schöne Bilder machen kannst, dann schon eingepackt.
Ja,
und dann die professionelle Ausstattung mit Stativ und mit Belichtung und verschiedenen Kameras hattest du schon dabei, weil du wusstest, du bist fotomäßig, das ist dein Hobby, sehr aktiv, um da eben dann auch Bilder machen zu können. Das heißt, du hattest das alles dabei und konntest dann mit der professionellen Ausrüstung dann auch Fotojagd.
Genau, also das Hobby hatte ich schon vorher vor Costa Rica. Aber in Costa Rica hat es eben einen Riesensprung gemacht und ich hatte natürlich dann das komplette Equipment dabei, von Stativ bis zum Tele und Weitwinkel, alles Mögliche. Dementsprechend schwer war natürlich dann auch der Rucksack, was dann in den Tropen nicht ganz so einfach ist, aber es lohnt sich.
Ja.
Und dann war meine Aufgabe eher so ein bisschen die Assistenz. Halt mal das bitte, ich muss das noch hier machen, halt mal. Ja, genau. Also war auch bei ein paar Bildern dabei, die man jetzt in der Ausstellung sehen kann.
Ja. Du hast vorher gesagt, dass du bestimmte Tiere oder ein bestimmtes Objekt auch mal stundenlang dann irgendwo davor gesessen hast, vor dem Nest oder vor einer Höhle oder vor irgendwas. Hat man da tatsächlich dann die Ruhe und wenn man dann nicht weiß, kommt raus, Tier kommt nicht raus, dann sitzt man sich 2-3 Stunden wirklich dahin.
Genau, das ist gar kein Problem. Limit ist dann eigentlich nur die Speicherkarte und die Batterie.
Ja.
Und natürlich dann auch das Licht. Also wenn es dann dunkel wird, sollte man dann schon gucken, dass man dann nach Hause wieder kommt, weil nachts dann im Regenwald rumzuirren ist nicht so toll. Was auch einmal passiert ist.
Ja. Oh ja. Dann hast du wahrscheinlich die ganzen Fotos auf irgendwo PC dann irgendwo abgespeichert oder weiß nicht, nach Deutschland transferiert dann oder wie heißt es denn?
Also insgesamt sind es, glaube ich, ungefähr 10.000 Bilder, die da entstanden sind und die natürlich dann immer auf mein Laptop und dann gleich gesichtet, ob ist was dabei und
Das heißt, der Gedanke, dass da vielleicht eine Fotoausstellung wird, wenn auch nicht vielleicht dann irgendwann, dass das hier in dem naturkundlichen Bildungszentrum sein wird, aber dass ihr so eine Fotoausstellung machen wolltet, der Gedanke ist euch dann da auch schon gekommen, oder? Oder habt ihr erstmal nur fotografiert und gedacht, wir fotografieren und es, vor allem dir macht es eben als dein Hobby dann große Freude?
Ja.
Also der Moment, dass man vielleicht eine Ausstellung draus machen könnte, hat sich dann erst hier über den Umstand, dass du dann hier im Museum oder im Bildungszentrum dann begann es dann irgendwann ergeben, oder?
Das hat sich dann eben hier so ergeben, ja.
Ansonsten hätte jetzt die Menschheit eure schönen Bilder gar nicht zu Gesichte bekommen.
Ja. Das wäre ja schade.
Ja, gut. Das heißt, ihr habt ungefähr, wie viel sagtest du, 10.000 über die Zeit dann
sowas, ja.
Erzeugt? So viele Bilder. Wie viel sind dann heute in der Ausstellung? Also ich meine, wie viel sind dann in der Ausstellung gesamt und wie viel sind dann anteils mit ungefähr von dir? Wie ist da heute zu sehen?
Von den 10.000 sind dann 15 Bilder übrig geblieben.
15?
Ja.
Natürlich dann einen relativ kleinen Anteil. Das heißt, da gab es dann irgendwann dann mal ein Komitee, dass sich dann alle deine, oder vielleicht wart ihr das auch gemeinsam, Bilder dann durchgeschaut hat und dann gesagt hat, die 15 sind es, oder?
Also ja, es ändert sich natürlich immer mal wieder und irgendwann mal hat man seine eigenen Bilder so oft angeschaut, dass man da das einfach nicht mehr objektiv bewerten kann. Und ein paar Freunde, da muss ich mich jetzt auch entschuldigen, die wurden dann schon sehr genötigt, um Kritiken von den Bildern mir zu geben. Aber ja.
Ja. Und die Bilder sind dann ganz groß vergrößert worden oder wie groß sind die denn? Was sieht man da aus? Sind es jetzt, was weiß ich, 40 mal 60 oder kleine Bildchen? Wahrscheinlich das eher nicht. Oder wie groß
sind die Bilder? Also meine Bilder sind jetzt 75 mal 50 auf Alu-Dibond.
Auf Alu?
Alu-Dibond heißt das. Das ist Aluminium, sind zwei Aluminiumschichten mit einem Kunststoffkern.
Aha.
Da wurde das drauf gedruckt.
Okay, das heißt, das ist dann von der Farbwiedergabe oder von irgendwie von einem besonders brillant oder was ist mit dem?
Es fühlt sich halt auch edel an durch das Gewicht von dem von den Dibonds. Und die Qualität ist natürlich auch super von dem Profilabor gedruckt worden. Und das Tolle ist, dass das diesmal frei hängend präsentiert wird. Und da hilft natürlich auch ungemein das Gewicht von diesen Dibonds.
Ja, okay. Also gerade mal 15 Bilder in der Ausstellung. Die übrigen Bilder, gibt es die auch irgendwo dann online oder so auf irgendeiner Seite oder irgendwo?
Ich habe eine Internetseite und bin seit neuestem jetzt auch in Instagram aktiv.
Möchtest du da mal sagen, wie man die findet?
Natürlich. Und zwar heißt die Seite www.naturigraphie.com. Naturigraphie ist so eine Art Neologismus zwischen Nature, mit einem I aber, und Graphie, Fotografie.
Ja, ja. Und da kann
ich hoffe, es findet jemand.
Da kann man sie dann alle auf jeden Fall nachgucken.
Genau.
Ja. Und ihr habt dann zu den vielen tausenden Bildern, die ihr gemacht habt, dann euch dann auch die Details, das alles so dann aufgeschrieben? Oder wisst ihr das noch, dass man nach dann mittlerweile doch ungefähr 4 Jahren noch weiß, das ist hier und da und dort gewesen, das ist so und so, Tiere, Landschaft, wisst ihr das Know-how? Oder habt ihr das dann zu jedes Bild, für das Bild auch irgendwie dazu katalogisiert, irgendwie euch ein Dokument erstellt? Oder?
Nee, das weiß man dann. Ja. Gerade Bilder, die einem persönlich dann sehr gefallen, da weiß man natürlich dann alles. Es hat sich dann so ins Gedächtnis eingebrannt, dieser Tag und dieser Moment, wo man dann dieses Foto geschossen hat.
Was ist jetzt auf den Bildern zu sehen? Ist es dann Landschaft und Tier? Ist es jetzt nur Tier? Sind es irgendwie Makroaufnahmen von irgendwelchen Pflanzen oder Tieren oder allgemeinen Landschaftsfotos? Was wird man da überwiegend, wenn man da Ausstellung ist? Was bekommt man überwiegend zu Gesicht?
Also mein Teil, der beleuchtet hauptsächlich, es geht hauptsächlich um Wildtierfotografie.
Wildtier, ja.
Ja, ganz wichtig, also keine Zootiere. Um da ein bisschen Abwechslung und auch der Natur, der schönen Natur in Costa Rica gerecht zu werden, sind auch ein paar Landschaftsbilder mit reingekommen. Aber hauptsächlich geht es um Tiere.
Ja.
Von Fledermäusen, Faultieren, Fröschen, Vögel, Affen, eigentlich alles dabei. So ein bunter Schnitt durch die Tierwelt Costa Ricas.
Und das sind dann Tiere, die wir in Europa oder beziehungsweise in Deutschland gar nicht kennen? Oder sind es überwiegend Tiere, die man auch schon bei uns irgendwo findet und kennt? Oder wenn ich dann in die Ausstellung komme, sehe ich da Tiere, die ich gar nicht aus Europa kenne?
Man könnte sie aus einem Zoo kennen, aber das wäre es auch schon. Also,
Wobei so ein paar Schmankerl sind schon auch dabei, die man im Zoo oder die ich zum Beispiel im Zoo noch nicht gesehen habe.
Ja.
Wie diese weiße Fledermaus zum Beispiel.
Ja, das Genau, also vieles kann man auf dem Zoo nicht sehen.
Also auf jeden Fall sind es dann doch ja landesspezifisch irgendwo ein paar besondere Tiere. Und das heißt, man sieht schon an der Ausstellung Besonderheiten, also Dinge, die man nicht unbedingt hier in Ulm sieht. Das ist also noch ein zusätzlicher Faktor, der eben nicht nur die Schönheit der Fotografie erzeugt, sondern eben, dass es Costa Rica ist, dann eine Kultur, die man da auch dann, eine Kultur weniger Land oder Tiere, die man da auch dann eben sehen kann.
Hm? Also den Kultur kann man bei uns auch in der Ausstellung sehen, weil das sind dann die Bilder von der Frau Gregor.
Ah, ja,
also sie hat zwei Jahre von 2004 bis 2006 in Punta Banco gelebt. Das ist ganz im Süden von der Pazifikküste in Costa Rica. Und da hat sie eben das Leben von dem Dorf, von den Dorfbewohnern festgehalten auf ihren Bildern. Und da kann man zum Beispiel zum einen so ein bisschen ihr Leben sehen, aber auch dann, wie sie zum Beispiel Kokosöl herstellen oder wie sie Kakaobohnen verarbeiten. So. Mhm. Und sie hat dann auch immer so kleine Texte dazu, die sehr informativ sind, aber auch gleich einen persönlichen Zugang zu dem Bild schaffen, weil es nicht einfach ein Costa Ricaner ist, der das Kokosöl herstellt, sondern das ist der Freddy, der das herstellt und der die Tradition auch aufrechterhalten will und das mal weitergeben will an seine Tochter. Und genau, also das hat dann gleich so einen persönlichen Bezug zum Bild und löst dann eher noch Gefühle, finde ich, aus, als wenn man die Geschichte zu den Bildern nicht so kennt.
Wie viel sind von ihr dann drin? Das sind auch nochmal 15 dann? Oder also wie viel haben wir dann insgesamt in der Ausstellung Fotos?
Nee, also bei ihr ist es so ein bisschen anders. Sie hat das unterteilt in verschiedene Themenbereiche.
Ja.
Und wir haben von ihr jeweils immer, also 3 oder 4 Bilder beziehungsweise Text mit mehreren Bildern im Rahmen zu 7 verschiedenen Themen.
Ah,
genau. Also man kann dann mehr Bilder sehen von ihr, aber halt nicht jetzt in der Größe wie vom Herrn Schmid. Genau.
Okay. Und die Bilder sind dann alle in einem Raum irgendwo in einem extra Sonderausstellungsraum?
Genau, die sind in unserem Sonderausstellungsraum.
Ja, wie letztes Jahr, ich kann mich erinnern an die Alpenblicke-Ausstellung, die hat ja auch einen speziellen Raum, wo man dann hinspaziert ist und dann war da die Sonderausstellung in diesem gleichen Raum, sind dann auf jeden Fall dann auch die Fotos in dem Jahr zu sehen.
Genau.
Aha, ja.
Und die Fotoausstellung wird eben noch untermalt durch die Präparate, die wir dafür gekauft haben.
Ja.
Wir haben von 2 verschiedenen Tierparks eben einmal ein Ozelot bekommen und einmal ein Zweifingerfaultier mit Baby.
Mhm.
Und genau, die wurden vom Herrn Stute präpariert, der wirklich, also sehr gute Arbeit geleistet hat. Die Präparate sehen wirklich schön aus.
Ja.
Und dann haben wir noch, weil gerade es auch Bilder zu den Meeresschildkröten gibt, haben wir bei uns in der Sammlung dann eben noch den Panzer von Meeresschildkröten gefunden und die haben wir jetzt auch dann quasi aus unserem Keller hochgeholt in die Ausstellung.
Ja. Das heißt, die waren dann in dem Archiv dann quasi versteckt oder vergraben oder zumindest vorrätig und dann habt ihr danach geguckt, was passt zur Ausstellung und dann habt ihr das quasi als Deko damit reingenommen.
Ja, genau.
Ja, verstehe. Ja, ansonsten, wir haben schon eine ganze Stunde weit gesprochen. Ist euch noch ein Punkt wichtig, den ihr noch unbedingt für die Plattform dann irgendwo dann noch mit reinnehmen möchtet, den wir vergessen hätten?
Ja, ich würde mich halt freuen, möglichst viele Leute bei der Ausstellung zu sehen und auch an der Eröffnung.
Mhm.
Und ja.
Wir sagen es vielleicht nochmal, Eröffnung und sag nochmal ganz kurzes Datum.
Genau, also die Ausstellungseröffnung ist am 25. April, an dem Mittwoch um 19 Uhr.
Gut, also jeder, der möchte, kann da kommen, kann dann teilnehmen. Und es geht auf jeden Fall bis zum 30. September. Das heißt, lang genug Zeit, das dann auch wirklich anzuschauen, wenn man es nicht in den ersten Wochen oder Tagen schafft. Insofern genügend Zeit, dass jeder mal vorbeikommen kann. Webseite haben wir auch schon gesagt, sonst vom Naturkundigen Bildungszentrum. Da kann man gegebenenfalls, glaube ich, auch nochmal wahrscheinlich nachlesen, was Datum oder was Ausstellung generell betrifft.
Ja,
und
genau.
Dann kann man da auf jeden Fall auch Info bekommen. Ansonsten kann man sich auch persönlich einfach an der Kasse wahrscheinlich melden und danach fragen. Und ja, dann auch nochmal Auskunft dann bekommen.
Genau. Eine bisschen ausführlichere Auskunft findet man auch bei uns auf der Facebook-Seite, ja, weil wir da einfach okay, die Möglichkeit haben, ja, die besser zu bedienen als unsere derzeitige Homepage.
Was muss man bei Facebook eingeben? Naturkundliches Bildungszentrum oder
ja,
findet man dann euch? Ja,
okay, genau.
Super. Sehr gut. Ja, habt ihr noch einen Punkt oder seid ihr im Prinzip dann
schon
durch? Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Stefanie, Christian, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart und hier über die Sonderausstellung im Naturkundlichen Bildungszentrum gesprochen habt. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und weiter geht's bei uns im Programm. Und sag nochmal ganz kurz, wer war heute als Studiogast da? Nochmal Namen sagen.
Stefanie Batke.
Und der Chris.
Das war's. Danke. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.